Culture Change, da ist das Ziel. Ich habe jetzt, denke ich, hier ein Bild bei der letzten Predigt noch wechseln auf Kühe, weil der Winter ist mindestens bei uns vermutlich gleich vorbei, aber es ist noch April, man weiß es nicht. Genau. Culture Change ist ein grosses Thema gewesen, das uns schon lange auf dem Herzen war, und auch ich will noch mal eine Abschlusspredigt halten zu dieser Reihe. Und ein bisschen leid ist schon dran, dass das quasi Abschlusspredigt ist. Aber ich kann ja jedes Thema, jede Predigt einpacken. Ich kann ja wieder davon reden. Klammern zu. Aber mir ist das Thema einfach so auf dem Herzen. Wie kommt die himmlische Kultur auf die Erde? Durch mich oder in mein Leben hier, durch mich in die Welt, durch uns als Kirche. Und heute will ich haben wir das Thema Wert, wo die Welt könnte verändern. Das ist eine ganz tiefe Überzeugung von mir. Wenn wir die himmlischen Werte, die Gott durch den Heiligen Geist in unser Herz eingeleitet hat, dann verändert sich meine Welt und durch mich unsere Welt und durch uns als Kirche die ganze Welt. Da bin ich zu tief überzeugt. Letztendlich ist die Predigt, die ich heute halte, der Start von dieser Predigt liegt wahrscheinlich 20 Jahre, wenn nicht noch mehr, zurück. Und zwar habe ich ein Erlebnis gemacht, das mich extrem geprägt hat. Ich bin als junger Prediger in ein neues Dorf gekommen, in ein grosses Dorf. Und ich habe schon gehört im Vorfeld, dass die Leute gespannt sind, immer, weißt du, für einen neuen und so weiter und so. Und dann ist schon ziemlich bei meinem Start als Pastor ist eine Beerdigung gewesen in der grossen Kirche oben am Berg. Und ich habe für mich gedacht, ich bin dort mal noch schücher gewesen als heute, ich gehe früher genug, damit nicht ich dann nie komme, wenn dann da schon Leute dort sitzen. Dann habe ich meine Ruhe und so. Ich komme in die Kirche nur, es ist rundum totenstill, es ist noch niemand dort gewesen. Und dann hat es so, der Haupteingang ist in der Seite von der Kirche. Muss ich da vorstellen, mit dort zwei seitlich kommt man rein, so. Und ich mache die Türen auf, es ist totenstill, es ist eher ein bisschen feister, ein bisschen blinzelt, und dann sehe ich, dass gefühlt 200 Leute dort sitzen, die Türen gehen auf, das Licht kommt rein, und ich komme rein, und die 200 Leute auf einmal schauen zu mir durch, und dann sind es noch so ein bisschen dörfliche Einwohner gewesen, dann haben sie so ernst reingeschaut, wie man halt so schaut, es war ja auch noch Abdenken gewesen und so. Und ich war im Skiwerfer gewesen vom halben Dorf, so. Und irgendwann, also man hat dann gemerkt, die Leute tun einem von oben bis unten scannen und so weiter und so. Irgendwann bin ich in die hinterste Reihe gewesen, habe mich verkrochen und habe gehofft und habe mir eigentlich gesagt innerlich, ich werde später noch früher kommen. Es ist dort im Dorf so aus, dass man eine halbe Stunde vorher dort ist. Und ich vermute, alle Leute wollen nicht kommen, wenn schon alle sitzen. Und da wird es ja immer länger. Ich vermute, jetzt kommen wir wahrscheinlich schon am Morgen, gehen schon in die Kirche, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, und dann sitzt man dort eine halbe Stunde lang in aller Stille und so und hofft einfach, dass irgendwann fertig ist. So. Und das war für mich ein Erlebnis, wo ich gesagt habe, so will ich nicht Kirche leben. So will ich nicht Kirche leben. Ich glaube, irgendetwas läuft da falsch. So. Ohne das jetzt zu verurteilen, es ist ja auch ein speziell, es ist ja eine gewisse Tour und so. Aber für mich hat dann das angefangen zu überlegen, was sind denn so göttliche, himmlische Werte, wo der Himmel repräsentiert, auch wenn eine grosse Gemeinschaft zusammen von Christen zusammen ist, oder heisst auch erst recht, wenn eine grosse Gemeinschaft von Christen zusammen sind und etwas ausstrahlen. Und dort hat das angefangen, dass ich mir überlegt habe, was für göttliche Werte, was für eine Aura, was für eine Atmosphäre, wenn wir ausstrahlen, wenn Menschen mir begegnen, uns begegnen, wenn Menschen jetzt hier in der Romi kommen. Was für Wert wollen wir denn ausstrahlen? Und was sind in dem Sinne göttliche Werte? Ja, ich bin natürlich darauf gestossen, gell? Ihr wisst das selber, die ganze Bibel ist voller Wert. Also wahrscheinlich könnte man 1237 Wert könnte man vermitteln, wo etwas Göttliches drin ist. Ich will mich beschränken auf 5 Werte, wo mir am Herzen gewachsen sind und wo Jesus zu 100% gelebt hat und wo mein Anliegen ist, dass ich in meinem Leben das allmäh auch so lebe, wenn er es gelebt hat. Die 5 zentralen Werte, die ich auch das Gefühl habe, wenn die Gemeinschaft lebt, dann lebt sie Jesus ähnlich. Ich habe eine Bibelstelle gesucht, lang gesucht, wo eigentlich die 5 Werte drin sind. Es ist noch schwierig, weil die ganze Bibel nebenbei voll ist auch von dem, aber ich bin fündig geworden in Jakobus 3, Vers 17 und 18. Dort heisst es, die Weisheit aber, die von Gott kommt, ist vor allem aufrichtig. Außerdem sucht sie den Frieden, sie ist freundlich, bereit nachzugeben und lässt sich etwas sagen. Sie hat Mitleid mit den anderen und bewirkt Gutes. Sie ist unparteiisch, ohne Vorurteil und ohne Heuchelei. Nur wer sich selbst Frieden stiftet, heißt es im Vers 18, wird die Gerechtigkeit ernten, die dort aufgeht, wo Frieden herrscht. Wenn man den Vers anschaut, merkt man, da stecken ganz, ganz viele verschiedene Sachen. Und das Erste, wenn es da heisst, die Weisheit, aber die von Gott kommt, ich finde das mega cool, dass der Jakobus da so schon geschrieben hat. Er ist ja eigentlich der, im Jakobusbrief ist ein bisschen der, wo er knallhart sagt, jetzt hört auf schlecht reden. Wenn dein Glaube nicht Taten hat, dann ist er tot. Und so, er ist geradeaus. Und an dieser Stelle sagt er, einfach müsst wissen, die Weisheit, die von Gott kommt, ist so und so und so und so. Und ich finde das mega cool, weil ich glaube, gerade mit diesen Werten kann man auch eine falsche Werksgerechtigkeit anziehen. Das wird ja einfach am Anfang gesagt haben, um da geht es gar nicht. Sondern Jakobus sagt eigentlich an dieser Stelle, wisst ihr, das sind jetzt meine Worte, die aus Gott geboren sind, die den Heiligen Geist haben und die von oben, das heisst, wörtlich heisst es eigentlich von oben, an der Spitze, an der aller Spitze vor allem heisst es dort. Und das ist, logisch ist Gott gemeint, darum ist auch dort die Übersetzung, hoffentlich für alle. Alles, die Weisheit, die von Gott kommt, wenn die euch erfüllt und prägt, euer Leitstern ist, eure Grundlage ist für eure Entscheidungen, dann sind ihr aufrichtig, echt, rein. Dann sind ihr nicht Heuchler, so heisst es da. Dann habt ihr Mitleid miteinander, dann sind ihr Friedensstifter und so weiter und so fort. Genau in dem Sinne bewegen wir uns, wenn wir von Wert reden, die Welt verändert. Genau das, was da steht, im Jakobus 3, 17 und 18. Es lohnt sich, das auch dem noch näher nachzustudieren. Es sind wie Leitsterne, eben wie ich gesagt habe, wo uns leitet. Und vielleicht an dieser Stelle noch, ist mir mega wichtig geworden, es gibt ein Buch von Geschäftsleuten eigentlich. Die haben herausgefunden, dass ein Fischmarkt in Amerika so etwas ausstrahlt, was eigentlich alle Firmen sollten haben. Und dann beschreiben sie da, was die alle haben sollen. So. Und am Schluss sagen sie 4 Punkte. Das eine ist, wir sollten gerne arbeiten, fröhlich sein, fast spielen. Wir müssen die Leute gerne haben, die kommen und den Fisch kaufen. Und wenn es noch so stinkt und so. Anyway, aber was mir dort aufgefallen ist, ist da, der erste Punkt, den sie gesagt haben zu den Mitarbeitern, der Mitarbeiterschulung, ist, wähle deine Einstellung. Und genau so ist es mit den göttlichen Werten, die in uns inne sind. Es ist eine Entscheidung von uns, wo wir sagen, halt, stopp, der göttliche Wert, den will ich leben. Wähle deine Einstellung. Ich werde es bei jedem Wert nochmal kurz uns daran erinnern. Der erste Wert, den ich erwähnen will, ist Grosszügigkeit. Und so ein Slogan für mich, wo ich all die Bibelstellen gelesen habe, es gibt ganz viele Bibelstellen, die das betonen. Ich will zum Beispiel, der Paulus hat gesagt, jeder gebe es, wie er sich vorgenommen hat. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. So, oder? Und schenken tut mir selber gut und tut den anderen gut. Also wenn du jemals musst überlegen, warum soll ich jetzt grosszügig sein, weil die anderen sind ja nicht oder nicht so viel wie ich. Und wieso ich und nicht andere und so. Schenken tut gut. Und ich will an dieser Stelle aber vor allem zum Thema Grosszügigkeit nicht nur das Geld erwähnen, sondern ich will noch etwas anderes erwähnen. Und zwar in Lukas 6, Vers 35 sagt Jesus, Vielmehr liebt eure Feinde, tut Gutes und leid aus, also dem Verlehnen, wo ihr nichts dafür zu bekommen hofft. So wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Kinder des Allerhöchsten genannt werden. Denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Also Grosszügigkeit beschränkt sich nicht nur aufs Geld. Grosszügigkeit hat der Bibel einen Riesenwert. Im Blick aufs Geld ist mir einfach die arme Witwe, wo ein Penny ihr gibt und den reichen Leuten, wo ganz viel Geld ihr geben. Und wo Jesus sagt, die so einen kleinen Räppler hier hat, die hat am meisten gegeben, weil sie eigentlich alles gegeben hat, was sie jetzt gerade bräuchte zum Leben. Also mega wert. Aber auch die erste Gemeinde hat alles gemeinsam gehabt, weil sie füreinander wollten schauen und sorgen. Und dann aber auch geistliche oder Beziehungswert, Grosszügigkeit in Sachen vergeben. Wie viel Mal müssen wir vergeben? Und wenn dann Jesus das so ein bisschen eine lockere Antwort gibt, wo viele von uns wissen, müssen wir uns mal bewusst machen. Mal angenommen, du stellst dir jetzt vor, so ein richtig, ein Mensch, der in deinem Umfeld ist und richtig böse ist. Der dir in den letzten Jahren immer wieder das Leben schwer gemacht hat. Vielleicht ist es ein Nachbar, der einfach immer gerade extra den Baum nicht schneidet und die faulen Zwetschgen in deinen Garten gehabt. Ich weiss das auch nicht. Überleg dir mal da. Und aus dem Horizont raus haben die Jünger Jesus gefragt, Jesus, jetzt mal ehrlich, wie viel Mal müssen wir vergeben? So. Lange sieben Mal. Ich finde, bei gewissen Leuten finde ich das schon recht grosszügig. Kann man tun. Und Jesus sagt, 70 Mal, 7 Mal. Das ist eigentlich unendlich, oder? Aus hebräischer Denken raus. Es ist eigentlich unendlich. Du musst einfach immer vergeben. Und das ist eigentlich mit Grosszügigkeit gemeint, ist, dass wir durch alles, was wir sind, und den Wert haben, wir wollen grosszügig sein. Es geht auch in die Richtung, wo mich einfach immer wieder ein bisschen berührt, wenn ich die Geschichte lese vom Flugzeugattentat in Lockerbie. Das ist wahrscheinlich eher meine Generation und älter, die das noch weiss. Das war eine Katastrophe in Schottland. Haben Terroristen Flugzeugbomben dort hochgelassen. Aus Libyen sind die Terroristen gewesen und 259 Tote jetzt gegeben und so weiter. Und dann gibt es die bekannte Geschichte, dass ein Pfarrer seine Töchter dort verloren hat und er hat sich gesagt, ich baue ein Kinderheim genau dort, wo die Terroristen herkommen. Und er hat das gemacht und ein paar Jahre später hat es tatsächlich ein Kinderheim dort gegeben und er und seine Frau haben das besucht und betreut und so. Und dann sagt er den Satz, ich sehe jetzt Kinder oder Mädchen, hat er so geschrieben, die nicht mehr würden leben, wenn wir das Kinderhaus nicht gemacht hätten, wenn unsere Töchter noch leben. Das ist das Thema Grosszügigkeit. Grosszügigkeit. Das ist ein Wert, den Jesus will, dass wir es leben. Das Zweite, was uns gerade auch im Jakobus entgegenkommt, die Weisheit, die von Gott oder die von oben kommt, ist vor allem aufrichtig, oder wir können da übersetzen, ist rein. Ein reines Herz. Und ich sehe da drin eigentlich wie ein kleines Kind. So. Wer ist reiner wie ein kleines Kind? Manchmal ja auch, denn ich liebe es, wenn Kind, außer wenn es fest mich betrifft, wenn Kind so einer Öffentlichkeit den Vater fragt, du, wieso hat er so eine krumme Nase da vorne? Oder wieso redet er so schräg? Oder so. Kinder sind einfach, und mir verzeiht sie auch, weil das ist so eine kindliche Art, die einfach geradeaus und ehrlich ist. Ein reines Herz. Wir haben es in unserem Gemeindeflyer haben wir authentisch geschrieben. Das heisst, wir wollen den Glauben leben, der echt ist. Wir leben nicht nur einen Sonntagsglauben. Und wir leben nicht nur den, wenn andere uns sehen, mit einem reinen Herz. Ich werde das wirklich nie mehr vergessen. Es war übrigens der gleiche Kirche, die gleiche Gemeinde, die ich vorher erzählt habe. Ich war an einer Beerdigung, an einer anderen. Dort in dem Ort, und dann sitzt mir gegenüber der Sohn von dem, der verstorben ist. Und der, der verstorben ist, war ein Pfarrer. Und dann habe ich ihm mein herzliches Beileid ausgedrückt. Es tut mir mega leid, dass dein Vater gestorben ist und so. Und dann sagt er mir, es ist eigentlich ehrlich gesagt nicht so eine traurige Sache. Weil ich bin nur da aus Respekt meiner Geschwister gegenüber. Die Mutter ist, glaube ich, schon gestorben, auch schon. Aber eigentlich, ganz ehrlich gesagt, der Vater am Sonntag in der Kirche, der liebste Mensch, das grösste Strahlen und die Hai ist einfach, ich sage seine Worte nicht, eine riesen, brutale Katastrophe gewesen. Mein Vater hat nicht nur zwei Gesichter gehabt, sondern er hat zweierlei Leben gehabt eigentlich. Eine in der Öffentlichkeit als Pfarrer und eine zuhause und die ist sehr anders gewesen. So. Und das ist mir auch tief ins Herz gegangen, so. Und ich denke, das kann doch nicht sein. Wie kann man denn das? Ja, darum der Titel, so für mich ein bisschen, jetzt, aber natürlich sind wir doch echt. Was denn sonst? Also, wir glauben ja an Jesus von ganzem Herzen. Wir glauben an Gott. Das geht doch eigentlich gar nicht. Und das Interessante ist, dass die Bibel eigentlich voll ist, genau von dem, dass da eben leider geht. Man kann an Gott glauben, ohne in einer Beziehung mit ihm zu stehen. Man kann an Gott glauben, ohne dass wir irgendetwas tun, wo dem entspricht. Glücklich sind, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Es gibt gewisse Sachen, die können wir nicht machen. Wir können, da geht eigentlich halb nicht. Wir können nicht, ich sage es da immer wieder als Beispiel, wenn ich Leute traue, dann gibt es nicht, dann gibt es eigentlich nur ein Ja oder ein Ja. Ich kann nicht sagen, ja, vielleicht. Willst du mich heiraten? Ja, vielleicht. Oder so, irgendwie. Ich meine, eben das Gleiche, wo ich sage ja immer wieder ein bisschen beim Fallschirm springen. Ich immer denke, ich würde mich mal noch reizen, aber ich gehe eher auf Gleitschirm. Ich habe einen Gucci am Gleitschirm, weil Fallschirm geht einfach schon recht runter. Aber wenn du fragst, habe ich jetzt den richtigen Fallschirm oder nicht, dann sagt der andere nicht, ja, vielleicht. Probierst du mal aus. Oder so, oder? Nein, das geht eigentlich nicht. Aber wenn es darum geht, jetzt schon im Himmel zu leben oder den Himmel im Leben zu haben und auch erst recht nachher im Himmel mal zu sein, dann ist es saublöd, wenn man die halbe Geschichte macht. Das ist nicht gut so. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, 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 das heisst, die Leute, die haben irgendeinen Glauben gehabt, in das Himmelreich kommen, sondern diejenigen, die den Willen des himmlischen Vaters tun. Und da geht es nicht darum, dass man wieder einen Haufen Sachen muss machen, sondern es geht eigentlich darum, ich lebe so mit dem Vater zusammen, dann ich so lebe, wie es er eigentlich mir sagt und wie es ihm entspricht und wie es eigentlich das Coolste ist für mich und die ganze Welt. Genau, da gäbe es noch viele Beispiele, so, die ich einmal im Kids-Treff, Sonntagsschule am Sonntag, haben wir einen Sirup gemacht und dann hat ein Kind lauwarm Wasser rausgelassen im WC und hat Sirup mit dem gemacht. So was von grusig. Ja, das hast du auch schon mal gehabt. Lauwarmer Sirup. Das ist einfach nur, ich sage es jetzt nicht und so. Aber ich glaube, aus Gottes Sicht ist das lauwarme Zeug vom Glauben. Man glaubt ein bisschen an Gott, aber eigentlich gleich nicht recht. Bringt es nicht. Mindestens bringt es nicht den Himmel auf Erden. Genau, dritter Wert ist Leidenschaft. Wage den Sprung, habe ich so als Slogan drin. Wage den Sprung. Ich glaube, wenn der Paulus sagt, seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt, seid brennend im Geist, dient dem Herrn, macht irgendetwas, probiert das aus, was ihr denkt, das wird jetzt Gott und so weiter. Das ist genau da, was Gott will lieben. Das ist nochmal wirklich eins drauf. Übrigens, alle Werte hängen ja extrem nahe zusammen. Das ist genau drauf. Das heisst, wir haben einen ehrlichen, echten Glauben. Und das bedeutet auch, dass wir auch Sachen ausprobieren. Der springt jetzt gerade ohne Fallschirm, aber es ist nicht ganz so weit. Aber es heisst eigentlich, dass wir Sachen ausprobieren und mutig machen und lernbereit sind. Es gibt die Geschichte vom Romano, wo der Michelangelo, der Lehrer oder Mentor ist von Michelangelo. Den Michelangelo kennen wir wahrscheinlich alle. Der hat David-Statue gemacht und noch ganz viele andere Sachen und so. Und eines Tages, wo er in der Ausbildung war, und er ist schon in der Ausbildung, glaube ich, eigentlich ein Phänomen gewesen, der Michelangelo, und mega gut alles, was er gemacht hat, hat er eine riesige Statue gemacht. Und der Mentor, Romano, kommt her, schüttelt den Kopf, holt den Axt und haut die ganze Statue in 1000 Stückchen. Und der Michelangelo ist eigentlich eine von meiner besseren Geschichten. Wieso machst du das? Und dann sagt er den Satz, ich muss lesen, Begabung ist billig. Hingabe ist kostbar. Und damit hat er ihm gesagt, ja, solange im Reich Gottes ist es zu wenig, wenn wir nur unsere Begabung ausspielen und was wir gut können. Es geht eigentlich um Hingabe. Es geht um Leidenschaft. Es ist mir, ich habe nicht nur ein reines Herz im Sinn von, ich will echt an Jesus glauben, sondern ich gebe mich wirklich hin. Ich bin jetzt gerade innerlich am Lesen, ob ich das darf, aber ich glaube, ich darf das sagen. Es hat wirklich manche Momente gegeben, erst einmal zu Buchs, wo ich denke, das ganze Leben Pastor sein. Tag für Tag. Das große Anliegen dreht, hey, wie können wir als Gemeinde Reich Gottes bauen und so. Und vieles, was ich auch noch gerne machen würde, nicht alles, aber vieles, was ich auch noch gerne machen würde, kommt zu kurz vielmal. Ist das eigentlich richtig? Eben, Buchs habe ich wirklich noch nicht so viel mehr gehabt, obwohl es auch eine gefühlte Zeit war. Aber das habe ich schon öfter gehabt. Und ich bin einmal bin ich durchs Dorf gelaufen und habe Gott all meine Wünsche gesagt. Ich sage es dir, sage ich jetzt bewusst nicht. Ich denke, das hätte ich mir eigentlich gewünscht. Das hätte ich auch noch gerne gemacht und so. Aber das geht jetzt einfach im Moment nicht, weil ich Pastor bin. Und irgendwo habe ich das Gefühl, wie Gott mir sagt, hey, deine Wünsche sind auch meine Wünsche. Sag mir, was du wirklich willst. Und wo ich gedacht habe, und es ist zum Teil auch ein bisschen um Besitz gegangen oder um Geld, da habe ich gesagt, meinst du, ich bin mein Wecker, ich muss sie hören. Aber ich muss eh gleich hören. Genau. Er meint, wo ich will sagen, die Wünsche, ein Ding wäre noch gewesen, das sage ich jetzt gleich so. Ich denke, 2 Millionen für unsere Gemeinde. Das wäre doch mega cool. So. Aber ich habe noch Wünsche für mich gehabt. Aber anyway, wo ich da bin und da will aussprechen, laut, und ich habe gewusst, Gott würde mich ernst nehmen und irgendwie würde mir diese Sachen schenken, bin ich überzeugt gewesen, so. Habe ich gesagt, Jesus, eigentlich habe ich nur einen Wunsch. Ich will dir dienen. Ich will dir dienen. Von ganzem Herzen. Einen Tag später habe ich diesen Wunsch gleich noch aufgeschrieben und gesagt, das Wichtigste ist dir dienen. Wenn du mir noch was schenken willst, ist die Zugabe. Aber für mich, ich will es nicht, wenn das aufs Kosten geht, dir zu dienen. Und da hat mich selber berührt, weil ich das Gefühl hatte, da hat Gott mich daran hergeführt. Und er hat gesagt, hey, das Coolste ist doch, wenn du Sachen machen kannst, die Ewigkeitswert haben. Gibt es nicht etwas Cooles? Das ist ein riesen Vorrecht. Es tut mir auch leid, dass ihr nicht dürft jetzt Pastor sein, da gerade jetzt. Weil ich jetzt gerade im Moment noch bin. Aber ich könnte ja meine Nachfolger werden oder mit Pastor und so. Aber einfach, wisst ihr, was ich meine? Also Leidenschaft machen, den Sprung wagen und sagen, ich lebe meine Berufung. Und wenn ich jetzt von meinem Pastor sie geredet habe, dann heisst das vielleicht für dich Hausfrau sein. Oder Mutter. Ah, wie wäre das gewesen, wenn man kein Kind und kein... Mich würde etwas vermissen, sagen wir alle. Aber es wäre ja auch cool, wenn man alles könnte machen. Oder wenn ich nicht den Beruf hätte, wo ich am Morgen um 7 Uhr raus und am 7 Uhr komme wieder heim. Oder Vater sein. Oder was auch immer. Wir alle zusammen stehen in der Herausforderung, lebe ich meine Berufung, wo Gott mich drin gestellt hat, und die mache ich mit Hingabe, mit Gottes Hilfe zusammen, oder lebe ich einfach das aus, was ich jetzt will und am meisten Freude habe, unabhängig von dem, was Gott will. Da sind wir alle herausgefordert. Und der Jakobusbrief und die ganze Bibel, und Jesus hat uns das vorgelegt und hat gesagt, lebe deine Berufung, wo sie auch immer ist, aber lebe sie von Herzen, als ein Geschenk von mir, wo Gott an dich macht. Lebst von ganzem Herzen mit mir zusammen, aus meiner Kraft und mit meinen Anliegen und Zielen. Yes, das ist Leidenschaft. Jetzt noch zwei andere, noch ein bisschen kürzer, weil sie auch schon bekannt sind. Das vierte ist der Friedensstifter, wo da gerade auch in dem Text mehrmals erwähnt wird. Was ist denn die Hauptberufung von uns Christen? Da wäre eine Frage, die vielleicht auch schon Ace Days noch mal beantwortet. Für was ist Jesus auf die Welt gekommen? Er ist gekommen, um Frieden zu schaffen zwischen dem Menschen und Gott, um Frieden zu schaffen zwischen Mensch und Mensch. Und darum ist das der göttliche Wert, das sage ich zu allen anderen vier auch, ist das der göttliche Wert? Und wenn sie sagen, yes, der Himmel auf Erde kommt dann, wenn ich Friedensstifter bin. Und auch wenn es manchmal locker wirkt, wenn ich predige, es ist auch für mich nicht einfach, gewisse Sachen können zu vergeben oder in gewissen Konfliktsituationen von anderen Frieden drin zu bringen. Das ist nicht einfach. Aber das ist ein himmlischer Wert. Wir sind berufen, Friedensstifter zu sein. Und ich hätte noch ein, zwei Sachen dazu erwähnen, oder? Ich ab und zu wähle deine Einstellung, ab und zu wähle ich da bewusst und sage, stopp. Wenn jemand etwas negativ redet über andere Menschen, sage ich, bei mir hört es auf, da gebe ich nicht weiter. Punkt. Oder wenn negative Gedanken mich plagen über irgendwas, sage ich, ich will den Kreislauf durchbrechen. Ich will den Kreislauf von feindseligen Gedanken, von feindseligen Reden, aber auch von feindseligen Taten durchbrechen. Vorletzte Woche hat mir wirklich jemand, nicht von der Gemeinde, und niemand, so, hat mir wirklich jemand etwas Böses zu tun. Und ich habe wirklich ein, zwei Stunden gebraucht, bis ich gesagt habe, das hört jetzt da auf bei mir, im Denken so, und erst recht nicht im Umgehen. Aber es ist wie eine Entscheidung. Ich will den Wert Friedensstifter leben. Punkt. So. Ah, da gäbe es noch viel. Übrigens, wer muss zuerst vergeben? Das ist immer die Frage, der schuldig geworden ist oder der, wo ich liebe das Spiel. So. Wenn jemand schuldig geworden ist an mir oder wenn ich jemand schuldig geworden bin, wer muss zuerst vergeben? Die Bibel ist mega, Jesus ist mega cool. Es gibt mehrere Bibelstellen, aber zwei ganz deutlich, wo er sagt, immer du, respektive immer ich. Immer ich. Eine Stelle ist ja, wenn du in den Tempel gehst, könnte man sagen, wenn du in die Kirche gehst, wenn du in die stille Zeit gehst, wenn du ins Gebet gehst und so, und dir kommt in den Sinn, dass jemand etwas hat gegen dich, dann gang du auf ihn zu. Und dann gibt es die jenste Bibelstelle, wenn du schuldig geworden bist und das checkst, dann gang du auf den anderen zu. Und warte nicht, bis er sagt, ich habe das Problem. Genau, also, da wäre das Thema Friedensstifter sein. Und noch der letzte Wert, erwartungsvoll sein. Ich liebe das Bild, tut mir leid. Ich habe einfach gedacht, da muss sein. Schau über deinen Horizont aus, bist voller Erwartungen. Es gibt von Papua Neuguinea, gibt es bei den Bibelübersetzen, eine coole Geschichte von einem Missionar, der nicht gewusst hat, was für ein Wort muss ich für Hoffnung, also im Deutschen ist es Hoffnung, was für ein Wort muss ich in diese Sprache übersetzen von Hoffnung? Und dann ist in dem Missionar, also dem Übersetzer, sein Kind gestorben, Beerdigung war. Und ein junger Mann von dem Stamm, wo er Bibelübersetzung gemacht hat, sieht das und sagt, wieso predigst du nicht? Und dann sagt er, ja weisst, ich bin schon auch traurig, aber ich weiss, ich sehe ihn wieder im Himmel, das kleine Kind. Das ist nicht definitiv tot. Und dann sagt der Junge, das ist mir schon mal aufgefallen. Ihr Christen könnt über den Horizont schauen. Ihr Christen könnt über den Horizont schauen. Und ich glaube, da ist das Geheimnis zum Glauben, Hebräer 11, wo es heisst, der Glaube ist da, wo wir sicher sind, dass es ist, obwohl wir es gar nicht sehen. Respektive im ganzen Kapitel kommt zum Ausdruck, mir ist nicht nur sicher, dass es da gibt, was man nicht sieht, nämlich den Himmel, die Gegenwart von Gott und so, sondern ihr lebt aus dem raus. Und dann wäre ein Beispiel gebracht, Noah hat den Nachbau, nicht erst im Himmel, schon auf Erden. Der Abraham hat gesagt, okay, ich ziehe in ein anderes Land, ich weiß gar noch nicht, was dort ist. Nicht erst im Himmel, schon auf Erden und so. Das heisst, wir können jetzt schon über den Horizont schauen. Das finde ich mega cool. Wir können jetzt schon Sachen sehen, weil Gottes Geist uns aufs Herz gibt, und wir leben danach. Und ich habe eine Zusammenfassung von allen fünf Werten nochmal in ein Bild hier. Und das ist eigentlich das, wo alle Werte beinhaltet. Dass wir die Einstellung immer wieder neu wählen und sagen, ich will grosszügig sein, ich will echt sein, ein reines Herz haben, ich will das, was ich mache, mit Hingabe machen und Leidenschaft. Ich will ein Friedensstifter sein, ich entscheide mich dafür und ich erwarte, dass Gott da wirkt. Ja, ich erwarte es nicht nur, ich weiß es, dass Gott wirkt, wenn ich in dem lebe. Das wünsche ich uns. Amen. Wenn du merkst, eins von diesen fünf habe ich am meisten Mühe, dann würde ich jetzt gerne so beten, dass es nachher ein anderer Wert ist, wo du mir Mühe hast. Wir können wirklich darum beten, dass Gott uns da eine Leichtigkeit drin gibt, für jeden Wert. Ich würde dir den Wert vorstellen, von einem von diesen fünf, wo du sagst, da will ich wachsen drin. Und ich bete, dass Gott dir jetzt weitershilft. Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du diesen Wert zu 100% uns vorgelebt hast. Es war dein grosses Anliegen. Dein ganzes Leben war voller Grosszügigkeit. Und Herr, wenn uns das jetzt schwerfällt, ob es im vergebenden Sinn ist, oder wenn wir merken, wir müssen etwas zu lieb tun jemandem, oder wenn wir merken, du willst sogar etwas zu unserem Geld und Besitz, hilft uns, dass wir den Wert ganz neu leben können. Und wenn es ist, dass wir nicht immer ganz ehrlich sind in unserem Glauben, Herr, hilf uns, dass das echt wird, die Beziehung. Und für alle die, wo das vielleicht noch gar nicht erlebt haben, will ich auch jetzt segnen. Du kannst das Jesus jetzt sagen, ich will eine echte Beziehung zu dir. Komm du in mein Leben. Und er kommt jetzt in dein Leben. Und wenn es dir schwerfällt, Frieden zu stiften in deinem persönlichen Leben oder auch bei anderen Leuten, dann schenkt er dir jetzt eine neue Kraft und Weisheit, den Frieden in die Welt zu tragen. Und wenn es dir schwerfällt, zu glauben, dass Gott Wunder tut, Jesus hat gesagt, ich werde noch größere Wunder tun, wie die ich hier habe. Wenn dir das schwerfällt, dann spreche ich dir jetzt zu, der Geist Gottes gibt dir eine ganz neue Kraft, an ihn zu glauben und an sein Wirken zu glauben durch dich. Er will andere segnen durch dich und er macht das. Noch mehr als bisher. Danke dafür, Jesus, von ganzem Herzen. Amen. Amen.